Moin Marc.
Jo Robin, was geht?
Sag mal, hast du eine Idee, was wir dieses Jahr fürs Radio Ravnica Weihnachtsgewinnspiel machen könnten?
Oh jo, jetzt wo du sagst, ich hab noch von Ultimate Garden Wizard of Coast kam hier. Warte, ich bring dir den gleich vorbei.
Bringst du es mir vorbei? Du bist 600 Kilometer entfernt von hier. Ja, dieses Jahr gibt es für HörerInnen von Radio Ravnica wieder was zu gewinnen. Wir verlosen 5 Gewinnpakete mit freundlicher Unterstützung von Wizards of the Coast und Ultimate Guard. Unter anderem in den Paketen sind 5 Innistrad Blutroter Bund Collector Booster, 2 Ikoria Lair of Behemoths Collector Booster, 10 Strixhaven Set Booster, 2 Core Set 2021 Planeswalker Decks, 3 Ultimate Guard Return to Earth 100 plus Boulder, 3 Ultimate Guard Kappen, 3 Ultimate Guard 80er Matte Supreme Sleeves, 4 Ultimate Guard Turnbeutel, 3 Ultimate Guard Schlüsselbänder. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen, Inhalten der Pakete oder wie du teilnehmen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Wizards of the Coast und Ultimate Guard für die Unterstützung. Vielen Dank, dass du Radio Ravnica hörst und euch allen frohe Feiertage. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 123. Und mit dabei ist wie immer der Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich bin gespannt auf die heutige Folge. Wir hatten im Vorfeld ja schon eine kleine Diskussion und ich bin gespannt, inwieweit wir die jetzt in dem Podcast ausführen können oder eben auch nicht. Dementsprechend, ich bin gespannt.
Genau, denn theoretisch haben wir heute 3 Themen. Wir gucken mal, wie viele wir davon anreißen können. Zum einen haben wir das neue Magic the Gathering Format, das Magic the Gathering Arena Format, wovon ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Alchemy wurde angekündigt diese Woche und hat positive und negative Seiten. Und auf beiden wollen wir uns diese Woche fokussieren. Dann hatten wir natürlich das von uns angekündigte Eternal Weekend, wo Marc sich die Top-Decks und eventuelle Bannings oder Reaktionen von Wizards of the Coast angeguckt hat. Und zu guter Letzt, wir sind im Dezember. Wir haben natürlich Weihnachtszeit und da haben wir für euch ein bisschen, wollen wir einen kleinen Plausch machen über die besten Geschenkideen für Magic-SpielerInnen, für den oder die Magic-Spielerin in eurem Leben, die ihr beschenken wollt. Ein paar Ideen oder ein Video, was ihr an eure Freunde schicken könnt, die das euch schicken können, also euch beschenken können. Zu guter Letzt, wie gesagt, wenn Zeit ist, ask us anything. Aber bevor wir in die Folge einsteigen, natürlich, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, wären wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns abonnieren könntet, auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen könntet. Wenn ihr das Ganze auf Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer für einen Podcatcher ihr verwendet, schaut oder hört vielmehr, dann könnt ihr uns da gerne folgen, auch gerne positiv bewerten, Daumen nach oben, Sternebewertung, Review, was auch immer bei euch auf der Plattform geht. Alles erreicht uns, weil das viele Leute auch nicht sich sicher sind, ob das uns erreicht. Es erreicht uns über weirde Wege, aber wir können es auf jeden Fall lesen und freuen uns natürlich drum. Aber zum anderen hilft es uns auch, mehr gefunden zu werden. Und die Leute denken sich dann, oh, Magic the Gathering Podcast, 5 Sterne, das scheint ziemlich gut zu sein. Also so könnt ihr uns quasi kostenlos unterstützen. Wenn ihr da noch eine Schippe drauflegen wollt und es auch monetär unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery. So landet ihr auch am Ende des Videos oder jedes Videos in die Endcard und werdet ab einem gewissen Support-Rang auch im Podcast namentlich erwähnt. Außerdem kriegt ihr den Podcast in voller Länge zur Verfügung gestellt, sobald der Podcast fertig ist, also sobald ich den fertig abgeloadet habe, kriegt ihr den als allererstes zu sehen. Und dann würde ich sagen, haben wir, ihr habt es wahrscheinlich eben schon in der Folge gehört, noch eine Spezialankündigung. Und zwar, wir haben ein fabelhaftes Weihnachtsgewinnspiel, wo wir unterstützt von Wizards of the Coast und Ultimate Guard, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an die beiden Parteien, sehr viele coole Pakete machen könnten. Wir hatten 5 Stück dabei, was da genau drin ist. Könnt ihr alles in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes nachlesen. Aber was sind denn so ein paar Highlights aus den Geschenkpaketen für dich, Marc?
Also für mich persönlich sind tatsächlich die Return to Earth Boulder so mein Highlight daraus, weil ich liebe die Teile und ich finde die großartig, ich benutze die ohne Ende, super. Wenn es jetzt noch einen anderen Größen als 100er gibt, würde ich sie noch mehr benutzen, aber okay. Und natürlich für viele Leute unerreichbar. Für uns, wir verschenken sie, weil wir sie nicht haben wollen.
Eigentlich schon, nicht haben okay, dürfen.
Collector Booster.
ja, voll. Halt wirklich die Collector Booster, da hat sich auch Wizards of the Coast nicht lumpen lassen. Auch wie gesagt, vielen Dank an sowohl Ultimate Guards als Wizards of the Coast. An diese fünf wirklich vollgepackten Pakete. Und ich sag mal, selbst das Paket mit den zwei Planeswalker-Decks und mit den Sleeves ist immer noch eine komplette spielbare Version von Magic the Gathering, die ihr so in euren Spielschrank packen könnt und quasi für immer Magic genießen könnt, ohne auch nur eine weitere Karte hinzuzufügen, wenn ihr denn so wollt. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Gewinnspiel machen konnten. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das jetzt immer weiter die Erwartungshaltung steigert, dass wir nächstes Jahr noch ein Paket mehr und noch mehr und mehr Collector Booster. Mal gucken.
Kriegen wir hin.
Aber ja, soweit die Vorreden. Steigen wir doch jetzt mal ein mit dem heißen Thema diese Woche, und zwar Magic the Gathering Arena Alchemy. Versuch doch mal in drei Sätzen zu erklären, was der Selling Point von Alchemy ist. Warum sollten das Magic the Gathering Fans, warum sollte man sich das angucken?
Okay, drei brauche ich eine Menge Kommas. Wir haben zuallererst den Punkt, es ist ein Magic Arena Only Format. Das ist relativ wichtig. Es geht dabei darum, dass es ein gefixtes Standardformat ist, was eben geänderte Karten drin beinhaltet, damit sie nicht kaputt gebannt werden müssen, sondern kaputt genervt werden können. Und natürlich, damit es noch ein bisschen fancier ist und noch mehr an andere Kartenspiele, Online-Kartenspiele erinnert, haben wir diese ganzen Arena-only, Digital-Cards-only, die ebenfalls in diesem Format spielbar sind. Also eine Mischung aus Historic und Standard so ein bisschen, plus gefixte Karten. Und ja, das ist der große Selling Point. Es ist flashy, es ist schnell, es soll jeden Montag die Möglichkeit geben, Karten gebannt zu haben, nicht gebannt, verändert, werden ja nicht gebannt, sie werden ja verändert, oder eben neue Karten ins Format implementiert zu haben. Es gibt einzelne Booster dafür jetzt demnächst, wo dann, oder sind jetzt schon online zum Zeitpunkt des Podcasts, wo man dann so Karten rauskriegt.
Ja, genau. Also es ist wirklich, also ich glaube, wenn man es so ganz normal sah, also wenn man es ganz kurz halten lassen würde, würde ich glaube sagen, es ist quasi eine digitale Version von Standard mit sehr vielen verschiedenen Karten. Also man kann halt nochmal diese Digital-Only-Karten, die du erwähnt hast, die sind da drin legal, also eine Auswahl, die dann hinzugefügt wird. Und wie du schon sagtest, eben die Karten können halt gerebalanced werden, sodass man halt eben nicht Aaron's Epiphany bannen muss, sondern eben nerven kann, sodass es halt nicht mehr so ein großes Problem ist. Und genau, das Ganze, wie du schon sagst, startet am 9.12., also zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen. Ihr hört das dann einen Tag, also gestern. fällt auf unseren komischen Schnitttag, den wir da mal dazwischen haben. Das heißt, eventuell habt ihr da schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt als wir. Wir haben momentan nur die Ankündigung, die Card Gallery von den neuen Karten und die genervten Sachen, die angekündigt worden sind. Noch ein paar Eckdaten darüber hinaus. Alchemy-Karten werden verkauft über Alchemy-Packs, wie du schon gesagt hast. Und die werden zur selben Rate verkauft, also 1000 Gold für 1 oder 15 für 3000 Gems. Wie im Shop, wie jedes reguläre Booster auch. In diesen Alchemy-Packs sind hauptsächlich Alchemy-Karten. Wenn ihr davon alle gesammelt habt, tauchen da aber auch aus dem Alchemy-Set passenden Standard-Set, also jetzt bei dem neuen Alchemy-Set ist das Crimson Vow, tauchen da auch Rares und Mythics quasi aus diesem Set auf. Also es gibt eine gewisse Duplicate-Protection, die es ja auch schon bei normalen Boosters gab und so weiter und so fort. Ihr erkennt gerebalancede Karte an einem Mythic A, also von Magic Arena, das A in den Mythic-Farben, also in so einem Orange-Bronze-Ton, der im Titel, in der Titelspalte der Karte auftaucht. Daran merkt ihr sofort, okay, das ist diese digitale Variante von der Karte, nicht die gedruckte Variante. Außerdem bekommen sie auch Magic Cards momentan mit den Holo-Stamps, weil selbst die digitale Version hat ein Arena-Symbol unten bekommen. Also ihr könnt das quasi an drei Faktoren erkennen, ob die Karte digital ist. Einmal den Mythic A, der veränderten Kartentext natürlich, wenn ihr den auswendig kennt. Und an den Holo-Stamp digitalen A-Symbol unten an der Karte. Und das ist quasi schon alles, was auf einer neutralen Ebene passiert ist. Jetzt kann man das natürlich mit dieser Ankündigung eben bewerten, was wir jetzt in Zukunft halt, also jetzt im Folgecast quasi machen wollen. Und zwar erstmal fangen wir mit den Pros an. Denn es gibt tatsächlich Pros. Zum einen, mein erstes Pro-Argument ist es zuallererst mal ein neues Magic Arena-Format. Weil Magic Arena hat halt irgendwie so einen weirden Fall, dass es unendlich viele Karten gibt, aber irgendwie nur so drei wirklich gespielte Formate, und das ist momentan Standard, Historic und Historic Brawl. Und darüber hinaus gibt's nicht viel. Draft wird natürlich auch sehr intensiv gespielt, aber hat natürlich nicht viel mit, also es ist kein Constructed-Format. Das heißt, wenn man ein Deck sich konstruieren will und eben loslegen will, dann fehlt da halt eben eine Spielfläche dafür. Und vor allen Dingen, wenn Historic schlecht ist, meistens ist dann auch Historic Brawl irgendwie am Leiden und Standard sowieso. Das heißt, die Probleme hängen oft miteinander zusammen und da hilft halt ein neues Format sehr dabei, das weiter zu vertiefen. Siehst du das ähnlich? Also, es ist ja jetzt auch was wir vergleichbar schon bei Hearthstone, Legends of Runeterra etc. auch schon gesehen haben, ne?
Ja, also genau das ist der Punkt. Digital funktioniert es. Genervte Karten funktionieren. Mhm. Es ist zumindest in diesen Kartenspielen, Online-Kartenspielen wie Hearthstone oder Runeterra so, dass die Karten danach, also ich kann euch aus meiner Hearthstone-Erfahrung erzählen, ich habe jede genervte Karte entzaubert. Ja, in Hearthstone gibt's das. Erzählt das nicht den Magic-Leuten. und habe gefühlt jede davon wieder gecraftet nach einer Zeit. Ja. Weil sie werden nicht kaputt genervt. Sie werden, alle hängen am Anfang oh, unspielbar und nachher merken so, ja, kann man halt immer noch spielen, ist dann halt jetzt fair. Und da ist natürlich dann die Frage, wie sie es machen. Aber grundsätzlich finde ich die Möglichkeit, hier ein gebalancederes Format einzuführen, sehr viel angenehmer. Und sie können ja auch Dinge rumprobieren tatsächlich. Also ja, sie können natürlich auch sagen, am Montag, ja okay, jetzt kostet das Epiphany nur noch 2 Mana. Mal gucken, was die Spieler draus machen. Und nächsten Monat nächsten Montag kostet das Ding irgendwie 15 Mana. Gucken, was die Spieler draus machen. Mhm. Also theoretisch können sie da halt ja das Testing diesen Spielern überlassen.
Ja, das stimmt. Und ich meine, der zweite positive Punkt, den man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass kompetitive SpielerInnen auf jeden Fall im besten Fall ein spannenderes und diverseres Feld an Karten haben. Das ist so ein Punkt, man vergisst häufig, dass wir eigentlich noch in einer MPL-dominierten Competitive-Liga irgendwie sind. Das heißt, es gibt auch noch Set-Championships etc. Und die freuen sich natürlich in erster Linie, weil sie hauptsächlich Arena spielen. Was haben sie aber schon seit 2 Jahren gemacht. Und jetzt gibt's halt ein neues Format, was optimalerweise dafür sorgt, dass sie nicht seit 6 Monaten mit denselben Decks zu Turnieren antreten, sondern eben, dass auch so ein Turnier eine Reaktion hervorruft im Sinne von, hey, in diesem Format hat Mono Green Stompy oder so dominiert. Lass uns doch mal daran irgendwie drehen, dass nächstes Turnier nicht wieder Mono Green Stompy dominiert. Und das ist so ein Problem. Das hat man momentan bei Magic Arena, beim Standard halt eben, dass man eigentlich, egal welches Set Championship, gibt's eigentlich keine neuen Decks oder kaum neue Decks und die strugglen sehr krass mit dem dominierenden Performance von den bereits etablierten Decks. Und halt, die Formate sind super schnell gesolved. Das heißt, in der Regel, als es noch die Early Access Streamer Events gab, da wurde noch herumprobiert, aber quasi 2 Tage danach wusste man eigentlich schon, was das stärkste Deck ist. Und das hilft natürlich auch, dieses Herumgebalance und das halt, okay, diese Karte ist zu stark, das ist die eindeutig beste Strategie, die man fahren muss. Das rauszunehmen und den Wind rauszunehmen, das ist auf jeden Fall cool und sorgt halt eben dafür, dass Alchemie im besten Fall eben spannend und aufregend für jeden bleibt, der eben sich dafür interessiert.
Das ist genau das Interessante. Jetzt auch gerade, wo du das Streamer-Event erwähnst, gerade auch für Content-Creator, die halt im Bereich Standard unterwegs sind oder halt generell auf Arena unterwegs sind. Es gibt ganz wenige Content-Creator, die tatsächlich einfach nur Historic streamen, weil das kannst du dir auch gefühlt nicht leisten. aber die meisten Standard-Streamer oder Standard-Spieler oder Standard-YouTuber, die spielen Draft und Ähnliches. Einfach, weil es abwechslungsreicher ist, wie mit demselben Deck 15 Mal die Ladder grind. Und ja, du könntest jeden Tag ein anderes Deck vorstellen. Das ist gar kein Problem. Magic ist divers genug, damit du jeden Tag ein anderes Deck vorstellen kannst. Seit über einem Jahr kein Problem, haben wir Beweise für. Hm. Aber ob das dann gut ist oder ob du dich stundenlang da durchquälen musst, bis du was Cooles an Content zusammengestellt hast, weil du immer nur gegen Epiphany spielst oder Mono Green Stompy, das ist dann genau die Frage. Und ich glaube, da ist so ein Format, so ein schnelllebigeres Format, so ein Format, wo dann auch ein bisschen mehr Bling drin ist, ein bisschen mehr Fanciness und natürlich auch diese Arena-Only-Karten, die halt doch schon sehr interessante Mechaniken einbringen. Also nicht für einen normalen Magic-Spieler, aber für einen Content-Creator. Muss ich sagen, gefällt mir doch ganz gut.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und eigentlich bringt uns das halt quasi schon direkt zum nächsten, zum ersten Con dieser Situation. Aber bevor wir quasi darauf eingehen, ich würde ganz kurz mal auf ein Beispiel eingehen, wie Digital-Only-Karten mit Alchemie aussehen können. Und zwar eine Karte, die mir sofort aufgefallen ist, als ich sie gesehen habe, dass ich dachte, oh, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Effekt, weil man das eben so noch nicht hatte, ist Captain Eberhard, eine 2-Mana 1-1 Legendary Creature Human Soldier mit Double Strike und dem Text Spells cast from among cards you drew this turn cost one less to cast. Spells cast from among cards your opponents drew this turn cost one more to cast. Also eine Art von Talia-mäßigen Taxing-Effekt für den Gegner, aber nur auf Karten, die er diese Runde gezogen hat, was quasi diese Digital-Only Exklusivität erklärt, weil in Paper Magic, die Leute mischen ihre Hand regelmäßig durch, du kannst nicht tracken, oder man sollte nicht tracken, welche Karte gerade gezogen wurde und auf wem jetzt gerade diese Taxing-Ability quasi drauf liegt und auf wem nicht. Andersrum kann der Gegner nicht kontrollieren, welche Karte hast du gerade gezogen, welche Karte ist also günstiger für dich. Aber für Arena macht das auf jeden Fall schon Sinn. Und ich sehe sowas Minimum dreimal irgendwie in einem Mono-White, zumindest im Sideboard, als schon eine sehr starke Option. Und das ist halt einer dieser coolen Effekte, wo man sagt, okay, das macht was Interessanteres. Das ist halt sowas wie der Vergleich Hearthstone, so was mehr in die Richtung geht von Effekten, so mische eine Kopie des Decks deines Gegners in dein eigenes Deck. So, was, glaube ich, der verrückteste Effekt quasi ist, den ich bei Hearthstone bisher gesehen habe. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von wegen, ich sehe, warum das jetzt nicht in Paper machbar ist. So. Aber wie gesagt, du hast ja eben von Content-Creatoren gesprochen und von anderen Decks, die man theoretisch jetzt bauen kann, mit halt den Digital-Only-Cards, mit den genervten und gebufften Karten, wäre da nicht die Ökonomie. Und ja, wir reden jetzt über Magic Arenas Ökonomie. Denn ein großes Problem, was ich mit Arena seit jeher habe, und ich meine sogar, ich hätte es damals in meinem allerersten Video zu Magic Arena schon direkt gesagt, ist, dass das Fehlen von Dusting, das Fehlen von einem wiederverwertbaren System, wo du alte, unliebsam gewordene Karten einfach auch ohne Grund irgendwie in Wildcards umtransferieren kannst oder in eine andere Währung, aus der du die dann wieder craften kannst, ein herber Flaw in diesem Programm. Denn das Ding ist, warum sollte ich mir ein Fun-Deck bauen in einem kompetitiven Format, wenn ich für dieselbe Anzahl von Wildcards, Mythic-Cards, Uncommon-Cards eben mir auch einfach ein kompetitives Deck bauen kann? Und dann sind wir wieder in diesem Cycle, dass Standard ewig dasselbe ist, weil zum einen können die Leute sehr, sehr viel spielen, zum anderen ist es sehr schnell klar, was die besten Decks sind, und dann werden sich die Leute nur noch, weil halt alles so teuer ist und weil alles so schwierig ist zu craften, werden sich die Leute nur noch diese Decks bauen. Und deswegen gibt's auch irgendwie keine Budget-Decks wirklich, weil es kann kein Deck gebaut werden aus ausschließlich Uncommons. Und wo man im Paper sagt, okay, es gibt sehr viele 1 Dollar oder ein paar Cent Rares, die eben cool sind, aber halt eben nicht so stark sind, deswegen sind sie nicht so teuer und sie wurden massenhaft geöffnet, gibt's halt irgendwie diesen natürlichen Drang zu sagen, okay, ich nehme mir 50 Euro und versuche das bestmögliche Deck zu bauen. Du kannst nur schlecht sagen, ich nehme mir, keine Ahnung, 40 Uncommon und 20 Common-Karten und bau daraus ein Deck, weil meistens geht es strategisch halt irgendwie nicht wirklich auf. Und keine Ahnung, aber was sind so deine Gedanken zur Ökonomie von Arena im Allgemeinen?
Ja, dass die Kacke ist, wissen wir alle.
Ja.
Sorry für das Wort, aber es ist einfach so.
Absolut.
Ist das freundliche Wort, was ich benutze, ja. Ich muss sagen, es System krankt halt schon daran, dass eine 1 Cent oder dass es eine 10 Cent Mythic Rare dies Jahr gibt, die Seltenheit von einem theoretischen Tamogolf hat.
Ja.
Oder einer Liliana of the Veil. die jetzt alle nicht in Arena drin sind. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass die denselben Preis haben.
Ja.
Und wenn das wirklich ginge, habe ich eine Menge an Commons, Rares und Mythics, die ich ganz gerne so nehmen würde und gegen coole Karten tauschen würde.
Ja.
Und das ist genau das Problem, was dadurch entsteht. Die Ökonomie ist schlecht. Die ist wirklich schlecht. Aber durch das System, wie es funktioniert, ist es kaum anders möglich. Weil auch in Hearthstone schreien die Leute und weinen die Leute nach mehr Staub. Wer soll sich das denn leisten können? Wir brauchen so viele Booster, um den ganzen Staub zu haben. Du brauchst so und so viele Millionen Staub für das komplette Set. Es ändert sich nichts. Nur die Sichtweise ist ein bisschen anders. Weil auch in Hearthstone spielen die Leute das kompetitivste Deck. Du hast selten Fun-Decks unterwegs. Und das ist leider überall so. Und das ändert sich auch daran nicht. Das, was sich ändert, sind die verschiedenen Spielmodis. Weil das ist ja was Hearthstone wirklich vorgemacht hat. Sie haben andere Spielmodis eingeführt, die auch wirklich beliebt sind. Wo es einfach um Meta geht, sondern wirklich um Fun und Ähnliches. Und das versucht Magic schon seit langem. Und sie scheitern immer und immer wieder dran. Und auch dieses Format wird alleine deshalb scheitern. Es wäre doch so viel einfacher gewesen, wenn sie diese Fun-Booster, die du ja, wir haben es noch gar nicht richtig angesprochen, die du ja nur in dem einen Format und, das muss man auch erwähnen, die genervten Karten sind ja auch in Historic dann genervt.
Genau, ja, das ist der nächste Punkt, den wir nach der Ökonomie direkt ansprechen können, weil das auch ein Riesen-Con ist.
Genau, aber warum kann man denn diese Booster dann nicht sagen, okay, dann kriegst du die halt für einen halben Preis. Die Leute können doch eh nichts damit anfangen. Also
ja, absolut.
Das ist total daneben.
Ja, voll. Und vor allen Dingen, was mich halt so stört bei dieser ganzen ökonomischen Ansichtsweise, ist klar, also ich sag mal so, Hearthstone mit einem Dusting-System, sie haben das natürlich auch so berechnet, dass sich das nicht lohnt und dass halt auch selbst wenn eine Karte gerebalanced ist und Leute aus Impulsentscheidungen sagen so, oh, jetzt bin ich sehr sauer, ich verdaste das direkt mal und baue mir daraus ein anderes Deck, dass die, wie du schon eben sagst, meistens wieder zurückkehren und sagen, ah, die Karte war doch nicht so schlecht, ich daste jetzt wieder für einen deutlich höheren Betrag mir die Karte zurück. Also es kann sich wirtschaftlich ja auch lohnen, ein Dusting-System zu haben. So. Das Einzige, was mich aufregt, ist, dass ich zum Beispiel mit meiner Sammlung von 2018, als das Spiel gerade gelauncht ist, immer noch auf einen Haufen Rares und Mythics sitze aus einer Zeit von Ixalan, von Dominaria, von den ganzen alten Standard-Sets, die mittlerweile halt an Relevanz so krass verloren haben, dass, ich kann jetzt einfach kein Mono-White-Deck mehr spielen, wie ich so Dominaria-Zeiten gespielt habe, in Historic, weil eben Historic Anthology-Karten, Strixhaven Mystical Archive, jetzt halt Alchemy-Karten, extra dafür designt sind, in diesen Formaten zu funktionieren. Und da können halt meine alten Rares nicht mithalten. So. Und dann hätte ich gerne eine Möglichkeit, diesen ganzen Ballast, den ich jetzt einfach nur auf meinem Account habe, wieder zu verwerten. Und wenn es nur, du musst 4 Karten für eine Rare Wildcard ausgeben, sei es drum, würde ich sofort nehmen. Weil das Coole ist, ich habe Hearthstone vor einem Jahr oder vor 2 Jahren noch mal angeschmissen. Und was ich halt da gemacht habe, ist, um halt einfach mir ein günstiges Hearthstone-Deck zusammenzubauen, ist halt meine komplette Collection gedustet und dann einfach ein funktionierendes Deck mir gecraftet daraus. Und das konnte ich halt einfach tun, so weil es halt meine Collection ist und ich kann halt verdusten, ob das jetzt die wirtschaftlich sinnigste Entscheidung wäre. Und ob jetzt ich glaube, Wild heißt ja das Eternal-Format bei Hearthstone, da würden wahrscheinlich alle Wild Pro-Spieler sagen, oh Gott, was hat er denn da alles verdastet? Das wird er ja nie wieder hinkriegen. So ist mir aber egal. Hauptsache, ich habe das Gefühl, was mit meinem liegen gebliebenen Geld noch anfangen zu können. Weil ich habe zur Anfangszeit sehr viel investiert in Booster und so weiter und konnte das jetzt in gewisser Weise übernehmen in eine aktuelle Erfahrung. Und das geht halt zu 0% bei Magic the Gathering. Die Leute, wenn du dir eine Karte gecraftet hast und sie wird gerebalanced zu einem Punkt, dass du sie nicht mehr spielen kannst oder willst, dann sitzt du auf der Karte und das wird auch nicht refunded, by the way, was halt auch nochmal ein sehr, sehr schlechter, sehr schlechte Entscheidung war. Und also ganz allgemein macht Arena gerade mit der Ökonomie mehr den Eindruck von einem scammy Mobile Game, das dich halt mit Microtransactions und halt Lootboxen dazu reizen will, irgendwas zu machen. Und die Entwickler können sich einfach entscheiden, lol, jetzt machen wir die Karte stark. Oder, weißt du, du steckst halt nicht drin und du hast halt keine Kontrolle darüber, wie du deine Collection organisierst und was du abgibst, um wieder was zurückzubekommen, für welchen Preis auch immer. Und von diesen ganzen Alchemy-exklusiven Karten sind ja auch wirklich nur die interessant, die natürlich Rares und Mythics sind. Ich glaube, in jeder Farbe gibt es eine Uncommon. Und die ist dann auch so ein 4-Mana-Counterspell.
Mehr, als ich erwartet habe.
Ja, ich habe auch gedacht, boah, die werden hier safe nur Rares und Mythics ankündigen. Aber tatsächlich haben sie ein paar Uncommons noch mit reingebracht. Aber da hast du halt in der Preview-Phase, die sehr kurze Preview-Phase, kein Dutt von gesehen. Sondern es waren immer nur die Rares und Mythics. Und Rares und Mythics sind seit Tag 1 ein Riesenproblem, wie man sie bekommt bei Arena. Und nur noch mehr in so ein System reinzuballern, was sowieso schon überladen ist, durch Mystical Archive zu Jumpstart Historic Horizon, was ein riesengroßer, also aus dem finanziellen Sinne her, Scamming-Leute einfach nur ist, dass sie halt Booster bzw. sich für dieses Event anmelden, weil Booster kaufen geht ja nicht, und halt ihre Rare-Wild-Karten aus dem Fenster werfen, obwohl sie schon wissen, dass sie an Alchemy arbeiten. Und das ist halt einfach das, wo ich persönlich mit so einer Ökonomie Leuten mittlerweile davon aktiv abrate, Arena zu spielen. Weil selbst, also so cool es ist, immer Magic spielen zu können am PC, es ist wirklich ein System, also Magic Arena, wenn es erfolgreich ist nach Alchemy und so weiter, ist es nicht wegen den Online-Systemen, sondern trotz. Und das ist halt einfach so, und das ist halt einfach, ich find's eine Riesenfrechheit, wie sie halt umgehen, dass sie halt sagen, wenn du eine neue Karte, wenn eine Karte gebalanced wird, dass du keine Wildcards bekommst, weil du könntest sie ja theoretisch noch in einem anderen Format spielen, wo sie halt wie Paper ist, das heißt, normal funktioniert. Keine Ahnung. Ich finde, das ist halt ein riesengroßes Fuck you an jeden Magic-Spielenden bzw. Magic-Arena-Spielenden für keinen Respekt für die Zeit, die rein investiert wurde und das Geld, was rein investiert wurde. Und ja, an dieser Stelle Rant beendet über die Ökonomie. Aber du hast es eben schon erwähnt, Historic. Ja, was passiert denn eigentlich mit Alchemy gebalanceden Karten in Bezug aufs Historic-Format?
Ja, gut, die werden halt übernommen. Also, wenn ihr dann das gute Pithony habt, dann werdet ihr sehen, dass Iron Pithony im normalen Historic auch teurer wird.
Ja.
Wie es auch jetzt in Alchemy teurer wurde. Und damit eine der genervten Karten ist.
Genau.
Und das bedeutet, ihr habt Leute, die einen Deck haben in Historic, die durch einen Standard-Event eine Karte gesagt bekommen, oh, die ist zu stark, die verändern wir für dieses neue Ding für dieses Alchemy. Und auf einmal verliert ihr die im Historic, weil die im Standard Quatsch machen.
Ja.
Oder verliert sie nicht wirklich, aber ihr bekommt sie vielleicht wesentlich geschwächt. Ich gehe immer noch nicht davon aus, dass sie kaputt bannen, dass man keine Karte mehr danach spielen kann. Ich gehe davon aus, die Karten sind danach wirklich spielbar. Aber man wird sich erstmal so ein Feel-Bad-Moment haben, natürlich.
Und, ja, absolut.
Das wird frustrieren, ganz einfach.
Ja, absolut. Also ich glaube, mein dringendstes Beispiel, was ein Nerf angeht, ist halt Luminarch Aspirant. Ein, wie ich finde, völlig komplett feiner 2-Mana-Creature, der zur Erinnerung in der normalen Version in Paper und auch im Standard macht er für 2 Mana, ist es ein 1-1 Human Cleric, der at the beginning of your combat, combat on your turn, put a 1-1 counter on target creature you control. Das heißt, ihr geht in die Combat-Phase, ihr könnt einen Counter auf eine Kreatur legen. Und das wurde jetzt genervt für Alchemy zu at the beginning of your end step, put a 1-1 counter on target creature you control. Was signifikant schlechter ist, weil du effektiv, wenn du Luminarch Aspirant Turn 2 spielst, du halt nicht mehr diesen Vorteil hast von diesem 1-1 Counter, der halt im Combat Step dein One-Drop zum Beispiel noch verstärken kann oder so.
Du musst ihn halt anders nutzen, du kannst ihn halt im Block benutzen, weniger aggressiv. Voll. Weil du kannst mit dem immer noch dann blocken, was ganz okay ist. Ja. Aber das ist ja genau das, was ich sag. Problematisch ist es dann ganz einfach, dass diese Karten ja auch genervt bleiben, sollten sie aus dem Standard rotieren.
Ja.
Weil die Alchemy ist ja ein Standard-Set, ein Standard-Format, was auch rotiert. Und diese Karten, die dann genervt sind, ich meine, es kann natürlich sein, dass die es ändern, aber ich habe jetzt noch kein gegenläufiges Statement gesehen. Wenn die rausrotieren, werden die nicht denervt, sondern dann bleiben die nervt.
Und es gibt auch, also quasi, wenn ihr jetzt Luminarch Aspirant schon in eurer Collection habt, Alchemy kommt raus am 9., beziehungsweise ihr habt es schon vielleicht gespielt, ihr behaltet natürlich die geprintete Version, weil ihr könnt ja damit noch ganz normal Standard, also normales Standardformat auf Arena geht nicht weg. Alchemy kommt nur hinzu und in Alchemy und auch in Historic werdet ihr die digital veränderte Version dieser Karte spielen können. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass sobald dieses Set eben rausrotiert ist, hat man keinen Ort mehr auf Arena, um die original geprintete Karte zu spielen. Das heißt, sobald
es sei denn, sie verändern das noch nachträglich, ja. Was ich ja hoffe, dass sie bei einer Rotation dann sagen, okay, wir entnerven die wieder oder so.
Genau, genau.
Das kann natürlich sein. Grundsätzlich muss ich sagen, ich finde das ja mit den Sachen bei Historic. Historic ist sowieso mittlerweile ein Shitfest geworden, bin ich ehrlich. Ja. Es geht gar nicht mehr. Es ist vor den Archives war es schon problematisch. Mit den Archives, okay, konnte man irgendwie noch, wenn man nachdem man Brainstorm rausgenommen hat, irgendwie noch spielen. Ja, und dann kam dieses Modern Horizons nochmal Jumpstart, irgendwas Crossover, plus das Jumpstart, was in erster Linie schon super dämlich war, da reinzubringen. Und deswegen bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ja, dann ist das ein Historic so. Weil das Spiel hat ja. Eh sein Leben verwirrt. Das ist halt einfach so. No offense, keine Sorge, wenn ihr es spielt, ist es bestimmt ein großartiges Format, aber ich werde es nie anpacken können. Und auch nie anpacken, jetzt noch weniger als vorher.
Ja, das ist tatsächlich was, das habe ich super häufig gelesen. Das hat mich auch gewundert, weil ich eigentlich im ähnlichen Camp bin wie du. Von wegen Historic hat mich mal interessiert. Ich fand das eine sehr spannende Geschichte, dass da von außen Karten hinzukommen, solange man sie in diesen damals ja noch Historic Anthologies für einen fairen Preis, für die Anzahl an Wildcards einfach für echt Geld kaufen konnte, seitdem sie halt Mythical Archive und Historic Horizons reingebracht haben, wurde es halt lächerlich teuer und ich wurde einfach outgepriced aus den Competitive Decks und hatte auch kein Interesse daran, was zu ändern. Und viele Leute mögen halt auch einfach Historic. Und das habe ich halt so häufig im Chat gelesen, als die Ankündigung bei Weekly MTG kam. Ich habe das sehr häufig auf Twitter gelesen, in Reddit, wo natürlich die Leute ein bisschen mehr salty sind, als sie in echt wären, so sind wir ganz ehrlich. Aber trotzdem kam dieser Punkt, dass Historic, dass das was war, worauf die Leute lange Zeit hingespart haben. So wie Leute, die in Paper spielen, sich vielleicht ein günstiges Modern-Deck holen und dann über Zeit sich ihre Modern-Collection ertauschen. So war das halt für Arena, für Historic. Und jetzt quasi zu merken, dass man das in Anführungszeichen Abfallprodukt für ein gebalancedes, alternatives Standardformat bekommt und quasi so jetzt gar kein Respekt mehr vor Historic an sich irgendwie da ist, finde ich auch problematisch. Wie gesagt, ich hatte keine große Meinung von Historic davor. Ich kann respektieren, wenn Leute sagen, okay, das ist halt so ein Shitfest und die Leute haben einfach Spaß an dem puren Chaos, was das Set ist oder was das Format ist. Aber mir tut's halt wirklich leid für die Leute, die halt sich gewünscht haben, Historic auch längerfristig spielen zu können, ohne das halt was interrupten zu können. Und im Endeffekt hat jetzt auch Alchemy so ein bisschen, was ich eben schon sagte, für die gedruckte Version, für die eigentliche Paper-Standard-Version einer Karte, gibt's einfach keinen Platz mehr, nachdem es rausrotiert ist. Das heißt, ihr werdet halt nie Luminarch Aspirant, wenn es nicht wieder rebalanced wird oder sich irgendwas an der Regel ändert, in der ursprünglichen Version auf Arena spielen können, sobald es rotiert ist nächstes Jahr. Und das ist halt auch was, wo ich vielleicht sogar sehen könnte, dass da noch mal ein neues Format kommt. Irgendwie so ein Digital-Free Historic oder so. Was ich auf jeden Fall zustimmen würde, dass das käme. Aber nun gut.
Das ist ja genau das Interessante. Durch diese ganzen Formatgeschichten werfen sie ja nur noch mehr Formate auf Arena.
Ja.
Und Sie hatten meiner Meinung nach den heiligen Gral in der Hand, gerade nachdem Magic Online ja immer noch eine super beliebte Plattform ist. Wir werden später dazu kommen, zu Zahlen, die für einzelne Turniere wirklich gut sind, auch weiterhin auf Magic Online. Also wenn euch die Ökonomie von Magic Arena abfuckt, vielleicht Magic Online probieren, auch wenn es hässlicher ist.
Absolut.
Auch da kann man Standard spielen. Spielen zwar weniger, aber man kann's. Ja. Grundsätzlich ist es aber so, dass es halt hier einfach Formate einbringt. Auch Historic war ja schon ein Format, wo Leute gesagt haben, ja, das hätte halt Pioneer sein können. Und müssen. Und dann hätte man vielleicht irgendwann später jetzt statt Alchemy sich drum kümmern können, Modern da einzubauen. Und das wäre halt relevant gewesen. Das wäre interessant gewesen. Aber anscheinend hat Wizards da kein Interesse dran, ein weiteres Competitive-Format als Standard irgendwie in dieses Spiel reinzubringen, weil auch Alchemy wirkt für mich eher nach einem Fun-Content-Creator-Flashy-Format und weniger nach einem kompetitiven Format, wo es wirklich um Turniere geht, wo es krasse Interaktionen gibt und man wirklich aufeinander in Turnieren trifft und sich battelt. Das wird Standard bleiben. Also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich finde, Rena hat nur ein richtiges kompetitives Format und der Rest sind mittlerweile Millionen von Fun-Formaten.
Ja, sie probieren es ja ständig mit Historic, dass halt jetzt zum Beispiel, wir hatten die, übrigens, wir hatten ein Competitive-Turnier letztes Wochenende, hat niemand mitbekommen und durch Alchemy wurde es ja auch komplett in die Irrelevanz getrieben mit dem Innistrad Crimson Vow Championship, die Set-Championship quasi immer. Und da wurde ja auch Historic und Standard gespielt, weil es halt literally die einzigen beiden Formate sind, die man eben kompetitiv spielen kann oder die den Hauch einer Competitiveness quasi haben, wo es halt eine Selektion gibt an Karten, wo die Leute sich kompetitive Decks draus bauen können. Darum geht's, glaube ich, mehr. Und genau, Alchemy ist halt jetzt so, das ist halt wie Standard. Und es bleibt noch abzuwarten, wie es halt in Realität sein wird. Ob dann die Meta halt wirklich anders ist. Weil wenn sie das nicht mal schaffen, Alchemy inhaltlich von Standard zu trennen, dass du jetzt eben nicht Is It Epiphany in Standard spielst, sondern eine Is It Epiphany-Variante in Alchemy, nur halt mit den genervten Standardkarten und den überkrassen Alchemy-Digital-Only-Karten. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann ist das Format verloren für mich, weil dann haben sie ja literally jeden einfach nur genervt. Also das ist schon das, aber das habe ich ja auch bei den Pro-Punkten gesagt, im besten Fall ist es halt divers und die Leute haben tatsächlich, stecken Manpower rein, dass es halt aktiv, ne, dass halt aktiv gebalanced wird und dass dann halt auch wirklich jede Woche irgendwas passiert. Und halt eben nicht wie halt Suspension oder die Abschaffung von Banning-Termine, damit man schneller darauf reagieren kann, was im Standard abgeht. Das haben sie ja auch im Endeffekt nicht durchgezogen.
Ja, und das fand ich sehr interessant. Also ich habe tatsächlich die Championship geguckt.
Ja.
Auch einfach, weil ich irgendwann mitgekriegt habe, dass unser Flesh and Blood Nationals Champion, der gute Hauk, sehr weit gekommen ist. Und leider Gottes echt hart gecrushed wurde für das war also erst screwen, dann flooden, uncool. Egal. Interessanterweise, ich habe das bei unserem deutschen Kollegen geguckt, der das Ganze gecostreamt hat. Und da kamen Leute in den Chat rein und sagten, hey, cool, das ist Historic. Wollte ich auch schon immer spielen. Um wie viel Uhr ist denn wieder Standard? Jo, dann gehe ich jetzt duschen. Oder kochen. Klar. Oder sonst was. Also es war wirklich ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, ist ganz nett, aber juckt mich halt nicht. Und das waren leider Gottes sehr, sehr viele. Ich habe auch das Gefühl, gerade auf Arena, divertiert sich das aktuell auch in verschiedene Lager.
Voll.
Gut, das haben wir in Paper ja auch. Ja, wir haben Pioneer-Spieler, die mit Legacy-Spielern nichts zu tun haben. Und wir haben die Commander-Spieler, mit denen niemand was zu tun haben möchte, außer die Commander-Spieler, weil die sind so eine riesige Masse und sind so intern homogen, die können nicht mit Leuten reden, wie du spielst die Karte zum zweiten Mal in einem Zug. Auch hier nicht böse gemeint. Es geht wirklich darum, wenn man sich Geschichten erzählt über Events. Also wenn ich euch erzähle, yo, voll cool, ich habe neulich ein FNM gespielt, Legacy, und dann klappt bei den meisten schon die Ohren weg.
Ja.
Genauso ist es bei mir, wenn jemand sagt, ey, ich habe neulich Commander gespielt. In dem Moment drehe ich mich um, gehe halt wieder, weil ja, es sind halt bestimmt coole Interaktionen gewesen.
Ja. Jeder hat so sein Nest quasi dann.
Ja,
so,
genau. Ne? Und das ist auch vollkommen okay. Ich habe das Gefühl, dass es Arena das mittlerweile auch hat. Ich hatte am Anfang das Gefühl, Arena-Spieler sind zumindest noch irgendwo untereinander so, ja, wir sind Arena-Spieler. Wir spielen zwar Historic und Standard, aber wir sind Arena-Spieler. Mittlerweile ist das so, ja, ich bin Arena-Spieler, aber ich spiele nur Standard. Und ich bin Arena-Spieler, aber ich bin nur Historic.
Oder ich spiele nur Draft.
Oder nur Draft. Und das ist halt wirklich was ich sehr strange finde, weil normalerweise war es so, dass die Arena-Spieler als geschlossene Gesellschaft aufgetreten sind, ähnlich wie es halt die einzelnen Formate in Magic machen. Im Großteil. Ja. Natürlich, es gibt Leute, die sowohl Pioneer als auch Standard, als auch Modern, als auch Legacy und sonst was spielen. Aber ich finde es sehr, sehr strange. Und ich bin mal gespannt, ob das Alchemy das noch weiter auf die Spitze treibt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn zwei Leute sich unterhalten und sagen, yo, voll cool, dann habe ich Turn 5 mit einem Mana-Dog, habe ich dann Epiphany auf so ein Ding gecastet und dann denken sie so, hey, das kostet doch 7.
Ja, klar. Ja, vor allen Dingen, das ist der Punkt ist gar nicht so abwegig, weil halt auch eben dann die Gefahr besteht, eben mit einem Alchemie, also nochmal, also wir müssen immer so ein bisschen hin und her switchen zwischen, was sie angekündigt haben, weil sie haben sehr, sehr viel angekündigt und es gab sehr, sehr viel Informationen und unseren Meinungsbits. Aber quasi eine Ankündigung weiterhin war, dass es die Unterscheidung gibt in Paper und Live-Formate. Und unter Live fallen halt eben alle Digital-Only-Sachen, also sprich Historic, Historic Brawl und Alchemy. Und Paper ist quasi ausschließlich Draft und Standard auf Arena gerade. Und wenn man jetzt Sachen balanced für Alchemy, was ein Live-Format ist und somit die Live-Format-Version dieser Karte, die digital verfügbare Version einer Karte, die sickert ja auch eben durch in Historic Brawl, in Historic. Und diese Aufspaltung in verschiedene Lager innerhalb von Arena heißt ja auch, dass sich dann, wenn sie für Alchemy balancen, sie aber auch immer noch den Historic-Spieler und immer noch den Historic-Brawl-Spieler im Hinterkopf behalten müssen. Und das ist halt eben so eine Sache, ich weiß nicht, ob Wizards of the Coast sich das bewusst ist, dem ersten Backlash zu urteilen nach und die Ratlosigkeit, die da die Caster hatten, als es bei Weekly MTG vorgefallen wurde, zu folgen, hatten sie es halt eben nicht auf dem Schirm, sondern sie haben sich halt hauptsächlich auf den Kritikpunkt Standard ist uns zu langweilig fokussiert und nicht auf, wir haben eigentlich auf einer Casual-Ebene doch schon sehr viel Spaß an Historic und an Historic Brawl. Und das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, ich find's halt, es ist sehr abrupt, ändert sich sehr viel auf Arena, ohne dass die vorigen Probleme adressiert wurden, ohne dass vorige Ankündigungen aufgeklärt worden sind, wie zum Beispiel Pioneer Masters, was offiziell aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist. Aber so wirklich ein Update gibt's nicht wirklich. Und vor allen Dingen, also mich persönlich, ich bin ja Pioneer-Fan, wer hätte gedacht, aber es hätte tatsächlich nur 80 Karten gefehlt, um die Top 20 Competitive Decks in Arena spielbar zu haben. Was halt auch so ein Punkt ist. Es kommt jetzt mit jedem neuen Set 30 neue Alchemy-Karten plus unregelmäßige Rebalancing, Nerfs, Buffs und vielleicht sogar neue Karten oder neue Versionen von Karten. Und sie schaffen es halt nicht, 80 Karten eben zu adden, um halt ein funktionierendes Pioneer-Format zu machen, wo natürlich nicht jede Karte, die Pioneer-legal ist, auch da ist. Aber es wäre so eine Pre-Pioneer-Format. Damit hätten sie ein neues non-rotating Format für Karten, die halt eben, die dann aus Standard rausgehen, wo es dann nur die digitale Version auf Arena geben würde eigentlich. Mhm. Und das zu sehen, dass es halt wirklich mathematisch doch mit 80 Karten zu programmieren, doch ein sehr geringer Aufwand ist für ein komplett neues Format, was sich einer gewissen Beliebtheit erfreut und was die Leute eigentlich gefordert hatten, ist sehr frustrierend zu sehen. Aber eben, es kam halt sofort bei dieser Ankündigung die Fragen, wie ist es mit der Ökonomie, wie ist es denn damit, wie ist es denn damit? Und ist ja auch noch so ein Fall, Magic Arena ist derzeit ein super schlecht programmiertes Bugfest, wo ich fast täglich irgendwelche Posts so lese, dass es schon wieder abgestürzt ist. Dass auf einmal hat jemand ein Spiel gestartet und da hatte nur sein Pad im Mittelpunkt, keine Karten und nur die Playmat quasi. Also wo das Spiel gar nicht abgefeuert ist. Wir haben einfach, also es ist einfach kein gutes Programm, jetzt so ein radikal neues Format einzuführen. Und ich hätte mir da halt ein bisschen mehr Verständnis gewünscht gegenüber halt der ganzen Kritik, die jetzt halt auf Arena einhämmert. Und ich hoffe, dass da noch ein paar Änderungen kommt, so im letzten Augenblick. Aber ja, ich würde sagen, wir ziehen mal unsere Fazits, nachdem wir jetzt schon so lange geredet haben. Im Großen und Ganzen, ja. Wie siehst du denn quasi die Zukunft von Magic Arena mit Alchemy und vielleicht die Zukunft in Magic allgemein, wenn das denn Erfolg hat?
Schwierig. Also ich finde, Arena hat einfach das Problem, dass es zu buggy ist. Mhm. Es ist einfach, an der falschen Ecke fangen sie an, Dinge einzuimplementieren und sie, das ist wie so eine Hausfassade, die von unten her einfach verrottet, weil sich niemand ums Fundament kümmert, aber jeder nochmal eine ordentliche Packen Farbe drauf schmiert, damit es ja hübsch aussieht nach außen. Und irgendwann wird es nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, an diesem Punkt kommen sie so langsam. Sonst würden sie nicht diese Implementierung machen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, Arena und Secret Lair sind die zwei Sachen, die in Magic aktuell am meisten Geld bringen. Das heißt, die ganzen Leute, die auf der einen Seite rumweinen und sagen, alles so doof, sind dieselben Leute, die 10 Minuten später ihre Kreditkarte in den Rechner stecken.
Ja.
Das ist immer der Punkt, wo ich sage, wenn euch das Format nicht gefällt, dann spielt es nicht. zeigt Wizards, das ist nicht das, was wir wollen. Weil hinzugehen und zu meckern oder wie auch teilweise wirklich vulgär in diesen Chats geschrieben wurde, und danach Arena starten und nochmal für 50 Euro Booster kaufen, das macht halt keinen Sinn. Also hinzugehen und sagen, hey, wir finden das schlecht, das trifft nur dann auf Gehör, und das ist schade, dass es so ist, aber es trifft nur dann auf Gehör, wenn es den Goldbeutel trifft. Oder das funktioniert auch immer wieder super, hat Wizards auch genug Fehler in der Vergangenheit gemacht, aber im Geldbeutel. Da, wenn du da triffst, dann tut es richtig weh. Und jeder, der das Format nicht mag, sollte es einfach nicht spielen.
Ja.
Ja, es ist schade für die ganzen Leute, die einfach auf Historic spielen. Klar, die leiden jetzt ein bisschen. Aber wenn niemand Alchemy spielt, dann werden sie das auch ganz schnell rückgängig machen. Da bin ich halt mal drauf gespannt.
Ja, ich auch. Im Endeffekt würde ich dir da auch zustimmen, von wegen, wenn ihr halt wirklich die Kritikpunkte, die wir hier aufgeführt haben, auch teilt, dann können wir nur den Aufruf an euch starten, vote with your wallet. Also don't buy stuff you don't want. Wenn auf der anderen Seite, wenn ihr natürlich sagt, hey, eure Kritikpunkte treffen mich nicht, weil ich bin eben Standardspieler hauptsächlich auf Arena und ich wünsche mir diese Änderung. Und ich habe auch, ne, deswegen habe ich mit Pros angefangen. Und die wollen wir auch nicht vergessen, weil es hat positive Seiten, dass Alchemy gibt. Ich finde, es gibt ein legitimes Argument zu sagen, dass so ein Format wie Alchemy sinnvoll implementiert werden kann auf einer digitalen Only-Plattform. Ich finde das Grundkonzept von Alchemy nicht schlecht. Ich finde nur, was das überscheinen soll, es sollen die ganzen technischen Probleme, es soll die ganzen Ökonomiefragen, die sollen im optimalen Fall nicht gestellt werden und die sollen einfach nicht Thematik finden. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir halt dann auch sagen, die müssen wir in den Vordergrund stellen, weil jemanden zu sagen, boah, Alchemy ist total das funny Format und das macht super viel Spaß, das zu spielen, aber ihr werdet aktiv monetär davon ausgeschlossen oder ihr müsstet, weiß nicht, pro Set 350 Euro in Booster investieren, in Booster, was wird dir als erstes als Magic-Spieler, als Magic the Gathering-Spieler eingebläut, dass das Schlechteste ist, wie du an neue Karten kommst, ist über Booster. Und dann hast du halt und nur dieses.
Dazu kommt noch, in Paper kriegst du dir wieder los.
Genau, in Paper kriegst du wieder los.
Aber wenigstens ist es Patient wert. Das erinnert mich halt alles ganz stark an maybe, beziehungsweise nicht maybe, sondern this format is not for you. Nicht this product is not for you, this format is not for you.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich will niemandem verurteilen, der sagt, Alchemy, ich freue mich da mega drauf. Hey, wirklich, you go, auf jeden Fall. Aber ich persönlich kann diese ganzen negativen Punkte einfach nicht übersehen. Ich hoffe wirklich, dass es in sehr kurzer Zeit, nachdem Alchemy online geht und hoffentlich ein Release-Fest bugfrei übersteht, wovon ich nicht ausgehe, dass dann noch ordentlich dran gewerkelt wird, dass halt eben so ein paar Sachen noch angesprochen wird. Und ich meine, wir haben es schon mal geschafft bei Historic, als mit Einführung des Historic-Formats jede Rare 2 Rare Wildcards kosten sollte. Also Wizards of the Coast hört in der Regel zu und wenn die Kritik laut genug ist und wenn die Leute klar genug sich beziehen darauf, dass sie eben keinen Bock auf einen finanziellen Scam haben, nur um Magic online zu spielen, dann wird das auch Gehör finden. Aber ja, eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Es war wahrscheinlich jetzt ein sehr, sehr langer Part. Das tut uns leid, aber es ist halt auch ein sehr großes Thema, was halt die Aufmerksamkeit verdient. Und lasst uns teilhaben an euren Gedanken dazu. Spielt ihr Arena? Freut ihr euch auf Alchemy? Spielt ihr Historic? Seid ihr genervt von den Balancing? Oder seht ihr auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Historic ja davon auch eventuell profitieren könnte? Wir machen jetzt erstmal weiter mit einem Thema, was hoffentlich deutlich besser ist, wo ich mal feierlich das Mikrofon überreiche, weil du da der Experte bist. Und zwar Eternal Weekend, die letzten zwei Wochenenden war's, hatten wir das volle Rohr Legacy und Vintage Content auf Magic Online. Und was hast du denn da so mitbekommen? Was sind denn so die Gedanken, die Fazite, die man daraus ziehen konnte?
Eine Menge. Also es war ja so, dass über diese zwei Wochenenden, ich glaube, es waren nicht die letzten beiden, sondern die davor und letzte Wochenende war ja dieses Innistrad. In den letzten Wochen wurden eben Free Tournaments veranstaltet. Also man konnte sich diesen Pass dafür kaufen, hat dann alle Karten auf Magic Online bekommen, haben wir ja schon berichtet. Mhm. Und Dann gab es Turniere. Und zwar gab es sowohl im Vintage als auch im Legacy drei große Turniere. Mhm. Diese Tracks wurden anders benannt und haben sehr interessante Statistiken rausgebracht. Ich gehe die Tracks einmal ganz kurz durch, starten wir mit Vintage. Wir haben den Mox Emerald Track, auch sehr interessant, dass sie hier so Moxe nehmen, so ikonische Karten für uns, Standardkarten für Vintage-Spieler. Und da waren so die Top-Decks halt viel, ja, UX Tinker. Wer Tinker nicht kennt, das ist ein blauer Zauber, wo man sagt, man opfert ein Artefakt und durchsucht dann Deck nach einem Artefakt und bringt es ins Spiel. Mhm. Das ist so erste Runde Blightsteel-Koloss. Weil Blightsteel-Koloss 11-11 Infect, Trampel und Zerstörbar ist ein Artefakt. Mhm. Und man kann ja einen Mox dafür opfern.
Krass.
Ja, das Ding kostet 2 Mana, easy peasy. Ja. Dazu gibt's Breach-Combo. Ja, das Breach eine Combo ist, wissen wir ja. Breach, wir können Karten aus dem Friedhof casten, indem wir dann ihre Mana-Kosten bezahlen und oder 2 Mana bezahlen und ich glaube 2 Karten exilieren. Ja. Mal Underworld Breach, glaube ich, aus Theros Beyond Death.
Genau, noch Winter gar nicht so alt.
Krass. Genau. Und danach gab es auch noch viele Bazaar of Baghdad Graveyard Decks. Bazaar of Baghdad, ja, weirde Karte. Draw 2, discard 3. klingt erstmal total weird, ist aber tatsächlich gerade für so Dredge Decks oder ähnliches eine Goldmine und auch für Madness einfach großartig. Man zieht 2 Karten, wirft 3 Madness-Kreaturen ab oder 2 Madness-Kreaturen, eine Vengewine, hat direkt eine Vengewine. Mhm. Wirklich cool. Einfach sehr, sehr cool. Ähnlich sah es in den anderen beiden Tracks auch aus. Also im Time Twister Track war dann so, dass halt Tinker auf jeden Fall immer noch dabei war. Es gab so ein Blue-Red Tempo-Deck, ähnlich wie ein Delver-Deck mit Ragavan und mit dem guten Murktide-Region.
Habe ich mich schon gefragt, wann der auftauchen gehört.
Ja, natürlich. Ragavan ist meistens auch in diesen Tinker-Decks drin, weil er macht ja auch Artefakte, die man wegtinkern kann.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr mächtig. Und natürlich das, wofür Vintage ein bisschen bekannt geworden ist, das Shops Prison. Das ist so ein Mishras Workshop, ist halt so Tappen für 3 farblose Mana, kannst du nur für Artefakte benutzen. Ist halt ein normales Land, kann man halt 4-mal spielen. Das ist halt so, ja, in der ersten Runde eine halbe Vulcan Engine, in der zweiten Runde Wurmcoil Engine. Mhm. Dafür ist das bekannt, gerade wenn du erste Runde Trinisphäre machst, alle Zauber kosten 3 Mana, zweite Runde Wurmcoil Engine, das tut weh. Und deswegen sind auch ganz viele dieser Artefakte wie Trinisphäre oder Chalice of the Void alle auf 1. Mhm, weil im Vintage wird ja nichts gebannt, es wird nur auf 1 gesetzt. Und das ist dann gekrönt in dem dritten Track, in dem Mox Ruby Track, wo es dann auch einfach Tinker, Shops, Bazaar. Das sind so im Endeffekt immer wieder wiederholen, das sind diese drei Decks, die aktuell ganz, ganz viel sehen. Interessanterweise war es so, dass eine sehr große Menge an uncategorized Decks unterwegs war. Das heißt, Decks, die nicht zugeordnet werden konnten. Homebrews, Leute, die ihr eigenes Deck gespielt haben, was sie teilweise zu Hause liegen haben. Gott, die Glück.
Krass.
Oder halt andere Sachen, das ist halt, die nichts damit zu tun haben. Ich habe ein Splinter-Twin-Deck gesehen. Also super interessant, super witzig, wie viele One-Offs da auch einfach reingekommen wird, die nicht zugeordnet werden konnten. Insgesamt waren knapp 1000 Spieler über die 3 Tracks verteilt.
Ja.
Also 170, 110, 500, ich glaube 540 oder sowas, so 510. Irgendwas mit dem Dreh rum. Und also schon ziemlich, ziemlich viele. Und ich fand es sehr, sehr krass, dass selbst Vintage so viele Spieler gezogen hat. Also 1000 Spieler über 3 Tracks ist schon gut.
Vor allen Dingen halt eben zu sagen, dass man halt auch sagt, okay, also es ist das Nischigste der Nischensachen eigentlich, was man sagt, weil es ist Vintage, es ist auf Magic Online an einem Eternal Weekend, wo man für 25 Euro quasi sich diesen Freebie kaufen musste, also dieses Freiticket, dass man jede Karte eben spielen kann. Und ich meine, wir haben es natürlich promoted und wir hoffen, ein paar von euch konnten da ein bisschen was herumprobieren mit, weil wann kommt man schon mal dazu, Vintage zu spielen? Aber das scheint anscheinend wirklich gezogen zu haben, dass eben Leute sagen, hey, ich nehme jetzt einfach mal so ein Top-Tier-Deck oder ich baue einfach mal was. Wie wäre es, wenn ich mir ein Vintage-Deck einfach bauen könnte und Geld wäre keine Rolle, spielt keine Rolle, dann kann man natürlich diese unkategorisierten Decks nachvollziehen, weil jeder natürlich, boah, krass, ich probiere jetzt einfach mal was aus. So,
Boggles im Vintage, warum nicht?
Why not? Ja, Splinter Twin ist ja in Modern gebannt, warum dann nicht mal ein Vintage probieren? Das ist halt sehr witzig auf jeden Fall. Und es freut mich auch so ein bisschen, dass es halt auch dann doch schon so ein Erfolg ist, weil wie gesagt, Vintage-Spieler, die sind wirklich, wirklich nicht so viele. Und genau, zu den populäreren Formaten der beiden kommen wir ja sowieso jetzt als nächstes mit Legacy, ne?
Ja, genau. Legacy gab es ebenfalls 3 Tracks. Ist ja für mich eher so mein Heimformat und ich habe sehr geweint. Wir hatten erstens den Wasteland-Track, das war der Anfangstrack, das waren so 350 Spieler. Ja, Top-Denk mit weitem Abstand. Und ich rede hier mit fast der doppelten Anzahl im Vergleich zum zweiten Deck, war dann UR Delver. Das ist aktuell so, wo wir ja schon wochenlang, also ich zumindest wochenlang drüber rante, Ragavan, Murktide Regent, von mir ist auch Daze, irgendwas ist einfach zu viel bei dem Deck. Mit weitem Abstand das 4-mal in der Top 8 vertreten. Also wirklich
krass.
Die halbe Top 8, ein Deck, uncool. Danach waren dann Ragavan Control, beziehungsweise Ragavan Versionen von anderen Decks, so Jeskai Ragavan und so ein Quatsch. Das war das zweitmeist gespielte Deck, also theoretisch auch mehr Ragavan. Und dann kam noch Death in Texas, weil es gibt eine Menge Death in Texas-Spieler draußen. Und ja, das hat sich so durchgezogen. Der Bio-Track, der zweite Track, war es dann so, dass einfach 312 Spieler, also auch ungefähr selbe Anzahl an Spielern, ja, waren dann einfach auch wieder Urdelver, Ragavan Control und so ein bisschen Death in Texas.
Naja.
Dann kam der dritte Track.
Ja.
Das waren dann 500 Spieler. Und da wurde es ein bisschen interessanter, weil zwischendurch hatte ein Spieler Top 8 gemacht mit einem sogenannten 8-Cast-Deck. Das Deck habe ich neulich auch hochgeladen. Es ist mega witzig, weil du halt haufenweise 0-Mana-Artefakte im Deck hast und einfach nur versucht, Thought Monitor und Thought Cast zu spielen. Beide Karten für ein blaues Mana, zieh 2 Karten und irgendwas anderes.
Ja.
Und du versuchst einfach nur haufenweise Artefakte zu slammen, die günstig rauszuhauen. Und da war es dann so, dass man rausgefunden hat, oh, das ist gar nicht mal so bad gegen die Meta, die da gespielt wurde. Weil es wurde extrem viel Band, Control und Ähnliches gespielt. Also extremst viel in Anführungsstrichen. Weil das schlägt Urdelver. Wir haben in dem Sylvan Library Track ebenfalls natürlich Urdelver, meistgespielte Deck. 2 von den waren dann auch Top 8. Dann haben wir 8-Cast als zweitmeistgespieltes Deck, was sehr beeindruckend ist. Und danach Death in Texas. Und da war es wirklich so, dass Urdelver einfach so dominant war mit Ragavan Control genauso, dass es super schwierig war, da dran zu kommen. Und gerade diese Bahn Midrange mit Uro und dem ganzen Kram, die kommen da ganz, ganz, ganz gut dran. Wichtig für mich natürlich als Death in Texas-Spieler, die ganzen Death in Texas-Decks waren natürlich Jorion-Decks. Also es waren fast alles Jorion-Texas mit 80 Karten.
Ich hab eben, ich scroll, während du das so ausführst und ich dir so ein bisschen da lausche, scroll ich ein bisschen so ein paar Highlight-Decks von einem Artikel durch und da habe ich auch eben Jorion-Deck gesehen, was 300 Karten beinhaltet.
Also ja, so. Genau, das war das Deck, was MTG Goldfish ins Rennen geführt hat.
Battle
of the Wits ist eine Karte, die sagt, wenn du 200 Karten in deiner Bibliothek hast, zu Beginn des Saisons, hast du das Spiel gewonnen. Und Jorion sagt ja, du musst mindestens 20 Karten mehr als Standard haben.
Ja.
Und damit kannst du auch mit 300 Karten Jorion
spielen. Stell dir das mal als Paper vor.
Paper ein bisschen schwierig, weil du musst es ja selber mischen können. Aber auf Magic Arena, Magic Online, Entschuldigung, Magic Online, gar kein Problem. Und ja, das kommt zu kein Problem, genau zu dem Punkt, wir haben bis heute nichts von Bannings gehört. Wir haben zwar ganz am Anfang so gehört gehabt, so ja, da sollen Bannings nach dem Eternal Weekend kommen. Jetzt sind wir anderthalb Wochen, wenn der Video rauskommt, 2 Wochen nach dem ganzen Kram und wir haben noch nichts gehört.
Ja,
nicht mal eine Ankündigung, dass was kommt.
Genau, also vorher war ja die Frage nach halt eben Bannings, bevor man eben den Fokus komplett aufrichtet, weil sich Legacy-Spieler schon über Ragavans wie Modern-Spieler auch aufregen und man halt sagt, okay, so können wir eigentlich Legacy gar nicht zeigen. Dann ist es natürlich überraschend, dass jetzt so anderthalb Wochen nach dem Event immer noch keine Ankündigung kommt, weil es wirkt halt wieder so, als ob eben Wizards of the Coast so ein bisschen überfordert ist mit den Ankündigungen, weil wir hatten ja jetzt ja gerade den ganzen Batzen Alchemy und dann ist so ein bisschen Legacy wahrscheinlich in der Priorität runtergerutscht. Ich würde aber tatsächlich noch, also sagen wir mal so, wenn sie wirklich vorhaben, was zu bannen, glaube ich, dass sie es noch dieses Jahr machen. Weil das wäre, glaube ich, so eine geile Ankündigung zum Ende des Jahres hin, wo es sowieso ruhiger wird von der Newslage her, dann halt eben ausführlich auf Bannings einzugehen. In Legacy, glaube ich, macht das auf jeden Fall Sinn, weil Also ich habe auch das Datasheet gesehen von den einzelnen Tracks, von den einzelnen Turnieren. Und das ist halt wirklich so, dass halt die Leiste für Ur-Delva Tempo, die geht halt so weit über alle anderen hinaus. Ja. Und das ist crazy. Das
Interessante. Du kannst entweder Ur-Delva spielen, ein Deck, was Ur-Delva schlägt, oder du verlierst gegen alles andere. Ja. Das ist genau das Interessante. Also, wenn du gegen Ur-Delva gut bist, verlierst du gegen so Decks wie Doomsday, Death in Texas und ähnliches, weil du einfach gegen diese Standard-Midrange, Standard-Combo-Sachen nichts hast, weil du dich nur auf diesen Anti-Tempo-Plan konzentrierst.
Ja.
Wenn du aber allerdings genau diese Decks spielst mit Death in Texas und ähnliche Sachen, dann rennst du ganz schnell in diese Ur-Delva-Spieler, die dich einfach überrennen mit Raghavan, mit Dragon Rage Chandler, mit Murktide Regent und ähnliches. Und das ist wirklich aktuell das Problem. Du spielst aktuell Schnick, Schnack, Schnuck, wobei der Stein wesentlich stärker ist als die Schere und das Papier. Und das darf halt einfach nicht der Fall sein. Interessanterweise finde ich, dass wenn ich mir jetzt die Vintage-Sachen angucke, das sieht super healthy aus. Und das war immer das Format, wo alle Leute sagen, das ist das kaputte Format. Also es sieht super healthy aus. Natürlich Tinker, mega mächtig. Klar. Aber auch die anderen Sachen, Shops ist drin, Dredge ist drin. Und ich habe ja auch Bazaar-Decks zum Beispiel zusammengefasst. Es wurden ganz viele Decks grob zusammengefasst, um halt einen Archetype überhaupt rauszufinden. Weil, wie gesagt, das mit Boggles im Vintage war kein Scherz. Das habe ich gesehen. Es hat jemand gestreamt. Fand ich großartig.
Und auf jeden Fall. Das ist
einfach Fun. Und das hat funktioniert. Und der ist, glaube ich, nach Runde 6 oder so ist der, glaube ich, raus. Aber trotzdem, der hatte Spaß. Und, das kaputte Format scheint in Ordnung zu sein. Und das Format, wo man sagt so, hey, das ist eigentlich das gesunde Eternal-Format. Weil da kannst du eben nicht Black Lotus, Turn 1, irgendwas spielen. Das schafft es eben nicht, diese neuen Karten zu kompensieren.
Ja,
Karten absolut. Im Vintage scheint es zu haben.
Absolut, vor allen Dingen, das Ding ist, ich glaube, es ist halt wirklich so ein Power-Level-Ding, weil man halt merkt, bei Modern und Legacy ist halt das, oder bleiben wir mal bei Legacy, bevor ich jetzt wieder Modern reinbringe, weil das ein Gebiet ist, wo ich mich mehr auskenne, aber bei Legacy scheint halt wirklich dieses Power-Level unter den Farben sehr in Ungleichgewicht zu geraten, durch halt eben Karten wie Raghavan, durch diesen Delva-Tempo-Vorteil, den sie halt einfach haben durch diese Karten, weil ich glaube, der Punkt ist halt wirklich bei Vintage, zumindest wenn ich das von außen betrachte, ist, dass dort alle Farben Mighty Plays haben oder beziehungsweise halt eben sowieso eben mit Mishas Workshop und den Bazaar-Decks eben andere Power-Sachen drin sind, die eben auf einer Ebene sind mit einem Raghavan, mit einem Murktide Regent und so weiter. Das ist halt eben das ist quasi alles hoch. Also bei Legacy ist es quasi im Ungleichgewicht und bei Vintage ist es halt alles einfach hier oben. Also es ist halt dann einfach so dieses Ungleichgewicht, was halt dann stört. Wenn es ein Raghavan oder vom Power-Level von Raghavan in der Farbe eingäbe, der unterschiedliche Sachen macht, dann sähe das wahrscheinlich auch deutlich diverser aus.
Aber was sagt das über die Karte aus?
Wenn absolut.
Du mit Mishras Workshop oder anderen Sachen gleichsetzt, die Vintage wirklich gut sind und schon seit Jahren top sind, wenn du dann Raghavan nimmst, was sagt das über die Karte aus?
Ey,
und
da stimme ich dir zu.
Einfach nicht, warum Wizards sich da jetzt so hart ziert, irgendeinen Move zu machen. Auch im Modern fehlt auch lange ein Bann, meiner Meinung nach. Ja. Und ich habe es mal so ein bisschen rausgesucht. Es ist tatsächlich so, dass das im Modern im Legacy überall halt Raghavan, Murktide Regent oder halt diese Five Elementals, also Four Elementals. Eine wird nicht wirklich gespielt, das Blaue, weil es ist nicht gut. Aber alle anderen Four Elementals werden halt hart gespielt und die haben eine richtig krasse Playzahl. Also die Karten, die Top 4 gespielten Kreaturen im Legacy sind Modern Horizons 2 Karten.
Ja.
Also Kreaturen. Und dazu kommen dann noch ein paar andere im Laufe dieser Top-10-Liste hinzu. Und das ist halt was, wo ich sage, so, das hoffe ich, dass das irgendwie gemacht wird. Weil sonst ist das Format ganz schnell ganz, ganz schlimm.
Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich dir auch zustimmen, dass allein, wenn man sich das von außen betrachtet, ich glaube, da muss man kein Experte sein, dass das halt ein Ungleichgewicht hat, das halt adressiert werden muss. Ich muss übrigens auch immer sagen, ich find's immer wieder witzig, so Death in Texas-Spieler sind auch in Legacy irgendwie das, was halt Boomer-Junt-Spieler in Modern sind, oder? Die kommen einfach immer mit demselben Deck oder mit demselben Archetypen zu einem Turnier hin und einfach nur, weil sie es halt schon seit 10 plus Jahren spielen und wissen, wie die Interaktionen laufen, schaffen sie es dann doch immer wieder in Top-8-Listen und so. Obwohl quasi andere Decks vielleicht mehr powerful sind, in dicken Anführungszeichen, weil da kommt wieder die Frage, Spieler, Deck, Power Level, das ist halt nicht, also nicht jeder Spieler ist mit einem starken Deck gleich gut. So, und das merkt man, glaube ich, bei den ganzen Death in Texas-Spielern, die halt einfach das Deck in- und auswendig kennen und halt, ja, unerfahrene Spieler eben da wegrocken können.
Genau, aber da ist halt wirklich dieses Deck ist so gut wie der Spieler tatsächlich.
Ja.
Und deswegen ist auch ganz interessant, dass ganz viele Leute sagen, sie haben ein sehr gutes Matchup gegen Death in Texas. weil sie meistens nur gegen neuere Spieler mit Death in Texas spielen.
Ja, das ist es halt eben, ne? Aber ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich find's immer wieder interessant, wenn wir mal so ein bisschen über die Eternal-Formate, also Legacy und Vintage halt reden, weil man ja eben nicht so häufig dazu kommt, da überhaupt was von zu sehen im Local Game Store, beziehungsweise in der Content-Creator-Szene. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen damit abholen. Und wenn ihr Interesse habt, mehr von sehr krassen, sehr lächerlichen, sehr broken Formaten teilweise was zu hören, dann lasst uns doch wissen in den Kommentaren. Und auf jeden Fall schaut vorbei bei Marks YouTube-Kanal MTG Blackset, weil dort zum einen das Deck 8 Cast vorgestellt wurde und du ja sowieso Legacy-Content en masse machst. Also deswegen, wenn ihr da Interesse habt, kommt vorbei bei Mark und schaut euch das an. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben uns sehr aufgeregt mit Alchemy. Wir haben uns ein bisschen entspannt mit Eternal Weekend, auch wenn da Sachen teilweise echt noch weird sind. Aber jetzt kommen wir mal zu einem rein positiven Thema. Und zwar würde ich sagen, Weihnachten, beziehungsweise Jahresendfeiertage, wo man sich beschenkt, kategorisiert unter dem Begriff Weihnachten. Denn Geschenke lieben wir alle und natürlich wollen wir als Magic-SpielerInnen doch Geschenke bekommen oder Geschenke verschenken, die irgendwie was mit unserem liebgewordenen Hobby zu tun haben. Und da direkt mal so die Frage an dich, was sind denn so die einprägsamsten Geschenke, die du bisher bekommen hast in Bezug von Magic the Gathering? Gibt's irgendwie so ein Geschenk oder ein Item, was dir gerade so im Kopf schwirrt, wo du denkst, so, wow, das war wirklich noch was richtig Besonderes?
Dazu muss ich jetzt sagen, ich kriege sehr selten Sachen geschenkt und habe in meinem Leben auch generell sehr selten Sachen geschenkt bekommen. Dementsprechend ist jetzt so das komplette letzte anderthalb Jahre tatsächlich, weil immer wieder ein paar YouTuber, gerade so Leute wie Dr. Alzheimer und ähnliches, mir einfach Sachen zugeschickt haben. Oder auch neulich Off-Topic Commander, die uns diese coolen Deckboxen geschickt haben.
Oh,
die geboxt, der mir eine Deckbox geschickt hat und so weiter und so fort. Super cool. Das sind für mich die Highlights. Dafür brauche ich keinen Weihnachten. Also das sind Highlights für mich. Ich habe im letzten anderthalb Jahren mehr geschenkt bekommen, oder sagen wir die letzten zwei Jahren, mehr geschenkt bekommen als die Jahrzehnte davor, weil ich mal gesagt habe, ich will keine Geschenke, dafür verschenke ich auch nichts. Ich habe nie dran gehalten, ich habe immer Zeug verschenkt, aber selber halt nicht viel bekommen. Und das war nicht schlimm, aber das fand ich, egal was es ist. Wenn es Magic ist und wenn es von Herzen kommt, dann kann es fast nicht falsch sein. Ja. Also du kannst selbst einem Standardspieler einen Ice Age Booster schenken und er ist glücklich. Also es ist halt einfach
absolut,
so.
Absolut.
Und solange es von Herzen kommt, ist es fast schon egal.
Das stimmt. Aber trotzdem wollen wir natürlich über die knallharten Werte reden von Geschenken. Nein, aber so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, das ist, glaube ich, so das Offensichtlichste, wo man hingeht, wenn man einem Magic-Spieler vielleicht was schenken würde, und zwar Booster. Booster in gewisser Weise sind ja in sich selbst geschlossene Geschenke. Man weiß nie, was man bekommt. Mir tatsächlich letztens geschehen, denn wir nehmen das Ganze in der Woche nach Nikolaus auf. Und ich hatte da so eine Handvoll Booster von, ich glaube, es waren irgendwie zwei Modern Horizons und zwei Commander Legends Booster. Und ich habe sowohl Jeweled Lotus in einem Commander Legends Booster gezogen, als auch Solitude in einem alternativen Artwork aus Modern Horizons. Und ich war so, das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben aus dem Booster gezogen habe. Also,
weil man jetzt dabei auch sagen muss, letztes Jahr hast du ebenfalls relativ gut aus deinem Ding gezogen, weil da hast du das Rannika Rising Gift Bundle bekommen.
Stimmt. Da hatte ich Valakut, hatte ich also diesen Molten Pinnacle hatte ich da aus dem Gift Bundle bekommen, Ich bin ganz offen, ich bekomme auch sehr gerne Booster, weil ich mir sehr selten selbst Booster gönne. Und denke mir dann so, ach komm, so gerade so Verwandte, wo man dann sagen kann, hey, sie wissen nicht, was mir schenken wollt. Je älter man wird, desto schwieriger wird es ja dann auch noch irgendwas zu finden. Und gerade so diese die Bundle oder auch die Gift-Bundle oder halt eben irgendeine Ansammlung von Booster ist eigentlich immer so ein ganz nettes Geschenk, wo man sagen kann, hey, da kann man nicht viel falsch machen.
Ich finde das immer ganz lustig, weil ich halt alle Jahre wieder von bestimmten Personen gefragt habe, was kann ich eigentlich Robin schenken?
Ich habe das, stimmt.
Das Budget, was ja. Schenke ich dem? Was kann ich den anderen Leuten empfehlen, was sie ihm schenken sollen? Alle Jahre wieder kriege ich diese Nachricht.
Ja, absolut. Es
gibt Leute immer wieder, wenn du dann richtig gutes Zeug daraus ziehst. Weil ich denke,
Hat sich gelohnt. Ja, ich verweise auch regelmäßig an dich, weil die Leute natürlich dich auch meistens dann kennen und sagen, Herr, komm, frag ihn, er kennt sich da aus. Aber was sind denn so Sets, die du, also wenn jetzt jemand, sage ich einfach mal, seinem Lieblingsspielpartner ein Booster oder sagen wir mal 5 Booster schenken wollen würde, welche Sets würdest du da empfehlen?
Alpha.
Sagen wir mal die du jetzt im Local Game Store kaufen könntest.
Ach so, okay. Beta gibt es im ASL in Berlin. Nein, Spaß beiseite. Ja. Tatsächlich ist es so, Modern Horizon haben wir jetzt schon mehrfach darüber geredet. Modern Horizon 1 und 2 sind beides großartige Sets zum Verschenken. Ja. Je nachdem, worum es geht. Je nachdem, wenn es ein casualiger Faktor ist und man noch ein bisschen Spaß damit haben will, Jumpstart, ganz klar, ganz weit vorne. Ähnlich wie Mystery Booster, ganz weit vorne. Oder halt, ja, so die All-Time-Classics für Commander-Spieler, Commander Legends, für Standardspieler, so die aktuellen Standard-Sets, dann kann man schon fast nichts mehr falsch machen. Ob es jetzt Collector-Booster sein müssen oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Aber dementsprechend, ja, also alles so, was so Special Sets sind, ist schon cool für Leute, die jetzt nicht unbedingt nur Standard spielen.
Ja, definitiv. Und ich habe es letztens jemandem so erklärt, dass halt die Standard-Sets, die haben natürlich immer noch die Chance, dass man coole Karten ziehen kann, die man haben will. Aber wenn man rein vom finanziellen Wert geht, Beispiel Modern Horizons 2 und Commander Legends, die haben da einfach eine höhere Schnittmenge an Karten, die richtig was wert sein können. Und dementsprechend würde ich auch sagen, wenn ihr natürlich im Budget seid, also natürlich müssen wir niemandem was vormachen, Commander Legends und Modern Horizons 2 sind teurer eben als Standard-Sets. Also wenn das jetzt, sagen wir mal, es wäre kein Problem für euch, dann natürlich würde ich euch immer raten, halt Commander Legends, Modern Horizons, Jumpstart, hast du auch ganz gut gesagt, zu sagen. Und wenn es halt eben Standard-Sets sein sollen, mein persönlicher Pick ist ja auch noch Zendikar Rising, weil ich glaube, von den aktuellen Karten, also von den aktuellen Sets, die wir so im Standard haben, finde ich, ist das schon am interessantesten, weil da auch sehr viele Karten drin sind, die halt auch eben Modern und Eternal Play sehen, mit halt eben sowas wie Skyclave Apparition, wir haben die geilen Länder drin, wir haben halt eben so viele verschiedene noch Zusatzsachen, die halt einfach sinnvoll sind. Wir haben halt zum Beispiel Mall of the Skyclave, Skyclave Shade, auch sehr viele Legendaries, wo eventuell halt eben Commander-Spieler auch Interesse dran hätten. Und ich sag mal, wenn es in dieser Kategorie 4-Euro-Booster oder Standard-Set-Booster halt geht, dann würde ich, glaube ich, Richtung Zendikar Rising gehen. Wobei ich kurz auch überlegt habe, Kaldheim zu nennen. Aber ich glaube, das ist meine persönliche Affinität für die nordische Mythologie.
Das wäre tatsächlich auch mein Set gewesen, was ich genommen hätte. Weil Kaldheim tatsächlich gar nicht mehr so schlecht ist, wie man am Anfang gedacht hat.
Ja.
Anders als zum Beispiel Strixhaven, was sehr stark abgefallen ist, nachdem alle Leute es super gehypt haben.
Das stimmt.
Dementsprechend
Vielleicht kann man tatsächlich noch Dungeons and Dragons empfehlen. Weil auch da mit den Manlands. Doch, die sind super krass gestiegen, voll. Das sind, also ich finde die gar nicht, also ich finde, muss sagen, Dungeons and Dragons, klar, das hat so ein bisschen diesen, ähnlich wie Strixhaven, so einen sehr schlechten Ruf. Aber wenn du dir das heute noch mal anguckst mit den ganzen Classes, die sind im Preis gestiegen, die Länder sind im Preis gestiegen, da kann man schon ganz gut was mitnehmen.
Ja, aber dann kann ich auch ein cooles Set bekommen.
Natürlich,
klar. Lassen wir das. Was man auch natürlich verschenken kann, was ich jetzt bei Kollegen gesehen habe, von YouTube-Kollegen von uns, die das zwar als Weihnachtskalender hatten, aber auch eine coole Idee, Staples, Einzelkarten.
Ja, absolut.
Es müssen ja nicht mal Staples sein. Ich habe jetzt neulich gesehen, Artcards, wenn jemand die Artcards sammelt und Ähnliches. Mhm. Da muss man halt aufpassen, dafür muss man, glaube ich, die Person ganz gut kennen, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall was, worauf man achten sollte, weil das ist natürlich ein sehr, sehr persönlicher Pick, weil wenn eine einzelne Karte, also sagen wir mal, wir wollten wirklich nur eine einzelne Karte verschenken, dann sollte die schon wirklich sehr gut passen. Also es bringt, glaube ich, niemanden was, eine 10 Cent Rare irgendwo beizulegen und dann zu sagen, hey, frohe Weihnachten, weil da denkt man sich so, also man sagt jetzt nicht, nein, danke, sondern man nimmt es natürlich gerne an, aber es ist dann so, was macht man mit der Karte? Die landet dann meistens auf irgendeinem Stapel oder im Card Market Ordner oder sonst wo, aber halt nur nicht da, wo man positive Erinnerungen verbindet. Und da könnten wir zum Beispiel ein Beispiel machen. Wenn ich jetzt eine Einzelkarte für dich raussuchen würde, dann würde ich natürlich irgendeine Special-Version von Talia nehmen. Weil ich weiß, Talia ist deine absolute Lieblingskarte. Und natürlich weiß ich, dass du mehr als genug Talias schon hast. Aber vielleicht können wir da irgendwie
27 Stück.
Aber vielleicht kann man sie ja irgendwie signieren lassen oder irgendwie sagen kann, hey, irgendwie ich mache da was Lustiges draus, oder man altert sie, was natürlich auch so ein Ding ist, wenn man quasi Künstler dafür bezahlt, dass sie das Artwork erweitern oder irgendwas Lustiges draufzeichnen oder so. Sowas könnte man machen. In meinem Fall, der offensichtliche Pick wäre natürlich Feather. Wo ich auch natürlich mehr als mein Playset bereits schon habe, aber ja, das hängt natürlich sehr, sehr individuell davon ab, was halt quasi euer Gegenüber oder wem ihr da beschenken wollt, dann gerne spielt.
Da finde ich es halt interessant, weil da können wir gerade auch eine Brücke schlagen zum nächsten Thema. Einfach aus einem Grund. Es gibt, weil du gerade alte Arts hast, es gibt ja alter Sleeves.
Ja, stimmt.
Kosten, ich glaube, Faktor irgendwie 6 Euro oder so pro Inner Sleeve. Das ist relativ teuer für einen Inner Sleeve. Die ist bedruckt. Und jede Inner Sleeve ist für eine andere Karte gedacht. Und ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob es Feather gibt. Aber wenn es Feather gäbe, wäre das halt auch eine Idee. So, hey, du hast vielleicht die Karten davon, aber hier habe ich eine Inner Sleeve, die dein Feather in den Extended Art macht und eine alte Art draus macht. Möchtest du die haben oder nicht? Und das wäre halt so eine Idee auch zum Verschenken. Ja. Diese bedruckten Inner Sleeves tatsächlich.
Ja, absolut. Also das ist halt generell so, wenn wir in Richtung Supplemental Product geht, also Sachen, die man zum Spielen braucht oder beim Spielen gerne dabei hätte, sind natürlich diese Sleeves, also die sehr weit vorne. Weil es halt auch so ein typischer Punkt ist von wegen, ich glaube, ich würde mir nicht wirklich für jede Karte in meinem Commander-Deck, sag ich mal, Alter Sleeves bestellen, weil es dann in der Masse zu teuer wäre. 600 Euro, genau. Aber wenn man natürlich so eine Pet-Karte hat und man weiß, man spielt es als Commander oder in der Commander-Gruppe weiß man, dass das der Lieblings-Commander ist, gerade für diese Karte eine Alter Sleeve zu holen, ich glaube, das kann schon ziemlich cool sein und tatsächlich auch für eine einzelne Karte preiswerter, als man denkt.
Ja, absolut. Also, und dann ist halt auch interessant, wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden habt, der zum Beispiel eine Secret Layer-Karte spielt, Negan oder so, und ihr wollt ihm irgendwas anderes machen. Es gibt diese Alter-Sleeves zum Beispiel auch, die dann einfach aus Negan eine andere Karte machen.
Ja.
Also sowas gibt's halt auch. Und das ist super interessant, super, super schön auch. Oder wenn jemand nur ein Duel in seinem Commander hat und ihr wisst genau, das ist sein Lieblingsduel, dann kann man davon erinnern. Sowas ist halt cool.
Genau.
Wenn es günstiger werden soll fürs komplette Commander-Deck, Outer Sleeve, selbstgedruckte. Ich habe relativ viel getestet von Dragon Shield und so weiter, die relativ gut sind. Auch da ist schon wieder eine höhere Preiskategorie, noch nicht 600 Euro, aber man ist halt schon so bei seinen 30, 35 Euro.
Ja, das stimmt. Generell, das ist auch sowas, damit habe ich auch schon super häufig geliebäugelt, weil ich natürlich das bei dir gesehen habe, wie du die reviewed hast mit dem selbstbedruckten Sleeves von Dragon Shield. Und das ist halt tatsächlich auch was ich halt ziemlich, ziemlich cool finde. Ich weiß, manche englischsprachigen Content-Creator schenken ihren Gästen, zum Beispiel bei I Hate Your Deck, immer quasi eine Sleeve zur Show oder von der eigenen Show, wenn es irgendeine Persönlichkeit ist oder so. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also ich persönlich würde mich sehr, glaube ich, drüber freuen, wenn mir jemand Radio Ravnica Dragon Shield Sleeves so schenken würde. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, keine Ahnung, MTG mit Patrick Sleeves mit seinem Channel oder sowas schenken würde, das würde sich natürlich auch anbieten. Oder halt auch eben, man geht so die eindeutige Route, wie halt eben, keine Ahnung, jemand ist Fußballfan von Eintracht Frankfurt oder was auch immer, dann eben Eintracht Frankfurt draufdrucken lassen, freut er sich gewiss auch drüber. Also gerade für solche Sachen, die es halt so noch nicht gibt, ist es eine sehr gute Option. Ähnlich wie mit Playmats. Also Custom Playmats sind ja natürlich auch mal so ein sehr, sehr beliebtes Gut unter Magic-Spielern. Ich glaube, ein bisschen unbeliebter als erspielte und gewonnene auf Turnieren Playmats. Die sind dann doch noch mal ein bisschen beliebter bei den meisten. Aber auch da Lieblingsartwork, Lieblingsfoto, Lieblingsscreenshot. Wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel die Arcane Secret Lair. Und wenn jemand ein League of Legends-Fan ist, kann man natürlich auch eine geile Playmat drucken mit League of Legends-Artwork oder Fan-Artwork oder so von dem Lieblingscharakter oder was auch immer, was eben dazu geht.
Oder man ist hat auch cool. Ein Playmat, wo zwei Leute gegenüber sitzen und beide Radio Ravnica draufstehen haben.
Oder das geht natürlich auch. Und sonst, ich meine, das sind jetzt alles so Sachen, die so in Richtung, muss man die Person schon sehr gut kennen für. Wenn es ein bisschen distanzierter sein soll, was ich immer ganz gerne rate, ist, weil ich weiß, als Spieler bin ich da auch ein bisschen geizig, weil ich es mir ungern selbst kaufen würde, wären so in Anführungszeichen teurere Deckboxen, wie zum Beispiel die Smart Hive von Ultimate Guard oder von Gamegenic hat den Game Dungeon, glaube ich, heißt der. Eben diese größeren Deckboxen, wo mehrere Decks reinpassen oder eben, was, wie du schön gesagt hast, die Deckbox-Boxen, wo man dann eben seine Deckbox reintut. Und die sind halt sehr cool, wenn man sie hat. Aber ich bin auch häufig zu geizig. Und ich habe letztens halt herausgefunden, dass zum Beispiel die von Gamegenic, deswegen habe ich sie mir gekauft, auch nur 30, 40 Euro kostet. Und ja, das ist halt auch so ein Preis, wenn das in eurem Rahmen ist für ein Budget, ja, auf jeden Fall cool. Sonst, wenn es mehr in die Budget-Richtung gehen sollen.
Die kleinen Flip-and-Trays gehen immer zum Verschenken. Das sind immer Geschenke, die Leute annehmen und sagen, hey, cool, 80 Karten, 100 Karten weg. Ultimate Guard hat jetzt diese neue Reihe mit den 133er. Wenn ihr wisst, der spielt Commander, können diese 133er, werden die bestimmt noch nicht haben, weil es jetzt relativ neu und. Also das sind so Deckboxen gehen immer ganz gut oder auch Würfel oder irgendwas in dieser Richtung.
Absolut.
Das sind einfach so Accessoires, die ganz gut funktionieren, wo man die Leute nicht so gut kennen muss, wie bei Sleeves, Deckboxen oder auch bei Boostern, wo man ja schon wissen muss, so okay, der spielt das Format. Das wissen die Leute schon wieder nicht. Wenn die Leute sehen, so, ja, das ist dieses Commander, wovon die alle reden, dann gehst du in den Local Game Store rein und sagst, ja, das geht um Commander und dann können die dir helfen.
Ja. Das heißt, die Deckbox muss halt 100 plus sein und da können dann die Leute dir leichter dann da aushelfen. Und ja, wie gesagt, also gerade so eine Smart Hive, ich gucke mir das jedes Mal im Local Guest Game Store, sehe ich diese Smart Hive und denke mir so, oh, die ist irgendwie so geil und das wäre so praktisch für eben eine Commander Night, 4 Decks rein oder wenn man eben Decks testen will und man hat irgendwie, wie ich, 5 Pioneer Decks, kann man 4 davon immer mitnehmen und so. Und es ist so cool, aber es ist halt sowas, wo ich denke, keine Ahnung, dafür benutze ich es zu wenig, um die Investition für mich selbst zu rechtfertigen. Aber geschenkt habe ich das super gerne. Und ja, eben, ich glaube, damit haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick über verschiedene Geschenkideen euch gegeben. Was uns natürlich noch mal zu dem Hinweis bringt, apropos Geschenke, wir haben auch noch ein paar Geschenke für euch. Und zwar in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast und Ultimate Guard haben wir euch 5 Geschenkpakete geschnürt, die teilweise Collector-Booster beinhalten von Blutroter Bund, von Lair of Behemoth Ikoria, teilweise Return to Earth 100+ Boulder oder Ultimate Guard Kappen oder Ultimate Guard Sleeves, Turnbeutel, alles Mögliche haben wir da euch geschnürt. Die genaue Aufteilung könnt ihr euch in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes vom Podcast anhören, bzw. angucken und eben mitmachen über den Link, der da auch eben ist. Das ist ein Gleam.io-Link, wo ihr einfach draufklicken könnt und da habt ihr die Möglichkeiten, euch 4 Entries zu holen und je mehr ihr davon habt, desto höher ist die Chance, dass ihr was tatsächlich was gewinnt. Also klickt rein, schaut es euch an, wenn das was für euch ist, dann könnt ihr auch beim Gewinnspiel mit teilnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, hätten wir es auch schon, ich gucke auf die Uhr und wir haben schon 1,5 Stunden, aber trotzdem hätten wir es schon für diese Woche, war viel los, Ask Us Anything muss dementsprechend nochmal weichen. Sorry für alle Fragensteller, aber wir kommen noch dazu. Und wie gesagt, zum Schluss nochmal der Hinweis, wenn ihr es auf YouTube schaut, lasst ein Abo da, schaut bei Marc auf MTG Blackset dazu, gebt uns eure Kommentare zu euren Lieblingsgeschenken, zu euren Lieblingsalchemie, Fragen, Verwunderungen oder wie auch immer und ob wir mehr Legacy und Vintage behandeln sollen. Alles gerne in die Kommentare, beziehungsweise auch über Twitter oder Instagram könnt ihr uns gerne folgen, alles da verlinkt in der Videobeschreibung. Für das Ask Us Anything seid ihr auch gerne eingeladen, ins Discord zu kommen. Dort haben wir einen extra Bereich, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Wir haben jetzt seit einer sehr langen Zeit keine neuen Fragen mehr bekommen. Also gerne wieder aktiv werden.
2, 3 Stück kamen jetzt noch neulich noch mal rein. Aber es ist uns nicht genug.
Uns nicht genug. 2, 3, ja, da sticht eure Frage, wenn ihr jetzt gerade eine unter den Nägeln brennen habt, sicherlich hervor. Also schreibt da gerne noch mal rein. Und natürlich besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer General Götterspeise, Buster Madison und Easy Reader. Vielen, vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Da sind auch noch ein paar mehr dabei, die halt in dem Silber- bzw. Bronze-Tier dabei sind. Das heißt, wenn ihr auch für ein geringeres Budget uns unterstützen wollt mit einem monatlichen kleinen Betrag und Zugriff auf die volle Videoversion von Radio Ravnica haben wollt, schaut vorbei, patreon.com/gamery. Wir wären euch da sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Natürlich nur, wenn ihr könnt und euch das nicht in den finanziellen Ruin treibt. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und natürlich vielen Dank an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao.